Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schon seit einigen Wochen steht hier das Johannesevangelium im Mittelpunkt. Es unterscheidet sich sehr deutlich von den anderen drei Evangelien des Neuen Testaments. Und das betrifft nicht nur den äußeren Aufbau, der bei den drei synoptischen Evangelien, so der Fachausdruck, relativ ähnlich ist, sondern es betrifft auch den Inhalt. Während das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium viele Basisinformationen über Jesus Christus enthalten, könnte man das Johannesevangelium fast schon als weiterführende Literatur bezeichnen, die in erster Linie für Christen bestimmt ist. Da das Johannesevangelium erst zwischen den Jahren 90 und 100 nach Christus niedergeschrieben wurde, konnten die drei anderen Evangelien als bekannt vorausgesetzt werden. Das alles passt sehr gut zu der Art und Weise, wie die neutestamentlichen Evangelien über den letzten gemeinsamen Abend berichten, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Während die drei synoptischen Evangelien vor allem auf die Einsetzung des christlichen Abendmahls eingehen, ist allein im Johannesevangelium die Abschiedsrede Jesu zu finden. Sie umfasst die Kapitel 13 bis 17 und ist sozusagen Jüngerschulung auf höchstem Niveau. Und wenn Sie mich fragen, auch Christen von heute können von dieser Jüngerschulung profitieren. Das 17. Kapitel des Johannesevangeliums bildet den letzten Teil der sogenannten Abschiedsrede Jesu. Es besteht aus einem sehr persönlichen Gebet, das Jesus in Anwesenheit seiner Jünger an seinen himmlischen Vater richtet. In manchen Bibelausgaben wird dieses Gebet auch das hohepriesterliche Gebet genannt. Damit wird auf die Funktion des jüdischen Hohenpriesters verwiesen, der stellvertretend für das Volk Israel sozusagen als Fürsprecher vor Gott tritt. Auf ganz ähnliche Weise tritt Jesus vor Gott für seine Jünger ein. Gern möchte ich an dieser Stelle noch einmal an das erinnern, was der deutsche Reformator Martin Luther sinngemäß über dieses besondere Gebet gesagt hat. Das ist wahrlich ein über die Maßen warmherziges Gebet, denn Jesus öffnet hierin die Tiefen seines Herzens, sowohl in der Beziehung zu uns als auch in der Beziehung zu seinem Vater schüttet er sein Herz aus. Dieses Gebet klingt so ehrlich und schlicht und ist dabei doch so tief, so reich, so weit. Niemand kann es je ergründen. Genau in diesem Bewusstsein, dass wir wohl niemals ganz verstehen werden, was Jesus seinem Vater mitteilt, möchte ich doch gemeinsam mit Ihnen Vers für Vers diesen Bibeltext durchgehen. Auf die ersten drei Verse bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Deshalb folgt jetzt Vers 4. Jesus spricht zu seinem Vater: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Dieser Satz klingt fast so, als würde Jesus seinem himmlischen Vater einen Abschlussbericht übergeben. Dabei ist er ja noch gar nicht am Kreuz gestorben. Das heißt, Jesus redet über den Kernpunkt seines Auftrages, als wäre dieser schon Vergangenheit. Bei den alttestamentlichen Propheten stößt man häufig auf das gleiche Phänomen und ist dann nicht selten irritiert, weil man denkt, Moment mal, wann ist denn das passiert, was der Prophet hier schildert? Doch damit soll offenbar zum Ausdruck gebracht werden, wenn Gott etwas durch einen Propheten ankündigt, geht diese Ankündigung so sicher in Erfüllung, als ob man auf ein längst vergangenes Ereignis zurückblicken würde. Entsprechend steht für Jesus fest: Ich bringe meinen Auftrag zum Abschluss. Ich werde am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben und durch diese Tat meinen Vater ehren. Für Jesus und seinen Vater ist die Zukunft genauso real wie die Vergangenheit. Das hat übrigens für Sie und mich einen unschätzbaren Vorteil, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Denn die Worte Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, haben auch dann Gültigkeit, wenn Sie oder ich noch gar nicht darüber entschieden haben, ob wir das Angebot der Sündenvergebung tatsächlich annehmen wollen. Ja, Jesus hat seinen Teil bereits dazu beigetragen, bevor wir überhaupt geboren wurden. Und deshalb kann absolut nichts dazwischen kommen, was unsere Erlösung verhindern könnte. Weiter mit Vers 5. Jesus betet: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Dieser Satz handelt von einer Herrlichkeit, die Jesus besaß, bevor er in Menschengestalt auf die Welt kam. Auf einen Teil dieser Herrlichkeit hat er eine Zeit lang freiwillig verzichtet. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, so schreibt der Apostel Paulus im Philipperbrief, und fügt hinzu: Jesus ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach wie ein Mensch erkannt. Deutlich abstrakter wird dieser Vorgang am Anfang des Johannesevangeliums beschrieben. Dort heißt es: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Nicht ganz unbedeutend scheint mir in diesem Zusammenhang die Frage, ob Jesus während der Zeit seines Menschseins auch auf seine Göttlichkeit verzichtet hat. Aus meiner Sicht muss die Antwort lauten: Nein. Wenn Jesus es gewollt hätte, hätte er selbst als kleines Baby auf dem Schoß seiner Mutter sitzend das ganze Universum auslöschen können. Denn er war und ist, wie es in einem bekannten Weihnachtslied ausgedrückt wird, zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Wovon hat er sich dann aber im Sinne des Philipperbriefes entäußert? Nun, er entäußerte sich von den Privilegien seiner Gottheit, indem er seine Herrlichkeit ablegte. Bleiben wir noch einen Moment beim Weihnachtsgeschehen. Da wurde deutlich, wie unbequem es für den Sohn Gottes war, auf die ihm zustehende Herrlichkeit zu verzichten. Statt in eine Wiege mit weißen Betttüchern wurde er nach seiner Geburt in eine Futterkrippe gelegt. Und statt anlässlich seiner Geburt von Herrschern aus aller Welt besucht zu werden und den Lobgesang der ganzen Schöpfung zu genießen, fanden sich nur ein paar Hirten und sterndeutende Männer aus dem Morgenland bei ihm ein. Für uns heute mögen solche Ehrenbekundungen ohnehin bedeutungslos sein. Aber ich denke, wir sollten versuchen, uns vorzustellen, wie sehr Jesus sich selbst erniedrigte. Er nahm tatsächlich, wie es in dem vorhin zitierten Vers aus dem Philipperbrief heißt, Knechtsgestalt an. Welcher Regierungschef eines großen Landes würde freiwillig seinen Platz mit dem Dienstpersonal tauschen und alle Drecksarbeit erledigen? Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist sich dazu nicht zu schade gewesen. Aber nach vollendeter Arbeit wird er zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren und, wie es in Vers 5 unseres Bibeltextes heißt, die Herrlichkeit zurückerhalten, die er bei seinem Vater hatte, noch ehe die Welt geschaffen wurde. Ich komme zu Vers 6. Jesus betet: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Kommt Ihnen die Formulierung in diesem Vers irgendwie bekannt vor? Du hast sie mir aus der Welt gegeben? Nun, in Vers 2 war ebenfalls von Menschen die Rede, Zitat, die du ihm, dem Sohn, gegeben hast. Und Vers 9, ich bitte für die, die du mir gegeben hast. Und in Vers 11 und Vers 12 geht es darum, Menschen zu erhalten im Namen Gottes, Zitat, den du mir gegeben hast. Wieder treffen wir also auf das Thema der Erwählung und fragen uns, hat der Mensch tatsächlich die Möglichkeit, sich frei für oder gegen Gott zu entscheiden? Denn in den gerade aufgeführten Versen scheint es ja so zu sein, dass Gott bereits eine gewisse Vorauswahl getroffen hat. Viele berühmte Theologen haben sich an diesem Thema, an der sogenannten Prädestinationslehre, bereits die Zähne ausgebissen. Aus meiner Sicht mit nicht besonders überzeugenden Resultaten. Denn an vielen Stellen in der Bibel gibt es einerseits Hinweise darauf, dass Gott bestimmte Dinge vorherbestimmt hat, während andere Stellen ebenso deutlich davon sprechen, dass sich Menschen für oder gegen Gott frei entscheiden können. Ich möchte mich davon nicht beirren lassen. Denn gerade wenn ich höre, wie Jesus mit seinem himmlischen Vater darüber redet, dann sage ich mir, Gott wird schon wissen, was es mit der Vorherbestimmung und dem Auserwähltsein auf sich hat. Darum brauche ich mich nicht zu kümmern. Viel wichtiger ist mir, dass Jesus überhaupt mit Gott über uns Menschen spricht. Das zeigt doch, dass wir ihm am Herzen liegen und er nur das Beste für uns will. Ich lese weiter ab Vers 7. Jesus spricht in seinem Gebet: Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, doch andererseits auch wieder nicht. Was Jesus von seinem Vater empfangen und an die Menschen weitergegeben hat, sind Worte Gottes, seine Botschaft an die Menschen. Durch diese Botschaft offenbart er sich ihnen. Manchem wäre es sicher lieber gewesen, Gott hätte durch seinen Sohn ein paar schicke Autos oder Hausgrundstücke verteilen lassen. Aber nein, Gott hielt es für wichtiger, durch Worte in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Was die Jünger Jesu betrifft und auch viele andere Menschen, die erst später zu Nachfolgern Christi wurden, so sagt Jesus sinngemäß, sie haben Gottes Worte angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von ihm ausgegangen bin, und sie glauben, dass der himmlische Vater mich gesandt hat. Die Worte Gottes sind ihnen also zum Segen geworden und sind tausendmal mehr wert als die vorhin erwähnten Autos oder Grundstücke. Ich komme zu Vers 9 in unserem Bibeltext. Jesus spricht: Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Auch hier ist von den Jüngern Jesu die Rede, wobei ich denke, dass die Jünger aus nachfolgenden Generationen ohne weiteres mit eingeschlossen werden können. Die überraschende Aussage dieses Verses an sich ist die Tatsache, dass Jesus zwar fürbittend vor Gott für die Seinen in der Welt eintritt, aber dies gilt nicht für die Welt an sich. Überraschend finde ich es deshalb, weil Jesus schließlich für die Welt gestorben ist, also für weltlich gesinnte Menschen. Und er hat, so war in Kapitel 16 zu lesen, den Heiligen Geist in die Welt gesandt, um der Welt die Augen aufzutun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Noch mehr jedoch gibt es aus der Sicht Jesu nicht zu tun für diese Welt. Sein Gebet vor Gott gilt allein denen, die sich für ihn entschieden haben und ihm nachfolgen. Ich lese weiter ab Vers 10. In seinem Gebet spricht Jesus zu seinem Vater: Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. In diesen beiden Versen geht es um die tiefe Verbundenheit zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Eine ähnliche Verbundenheit soll es auch unter den Christen geben, unabhängig davon, zu welcher Kirche oder Gemeinde sie gehören. Nicht umsonst sprechen wir von der Kirche Jesu oder von der Gemeinde Jesu, als ob es nur eine gäbe. Und tatsächlich gibt es im umfassenden, im geistlichen Sinne nur eine. Sie umfasst alle Gläubigen, egal wann und wo sie gelebt haben. Vers 12. Jesus spricht im Gebet zu Gott über seine Jünger: Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Mit dem Sohn des Verderbens ist hier offenbar Judas Iskariot gemeint, der sich einerseits aus freien Stücken dazu entschlossen hat, Jesus zu verraten, der es andererseits aber tat, wie es hier heißt, damit die Schrift erfüllt werde. Sie merken schon, hier taucht wieder die Frage nach der Vorherbestimmung bzw. dem Auserwähltsein auf. Und wieder kann ich die widersprüchlichen oder besser paradoxen Äußerungen der Bibel nur zur Kenntnis nehmen. Als frischgebackener Theologieabsolvent hätte ich Ihnen ganz genau erklären können, wie die Vorherbestimmung und der freie Wille zusammenpassen. In diesem Zusammenhang kam ich übrigens gerade auf den Begriff Paradoxon, der nicht nur einen unauflösbaren Widerspruch bezeichnet, sondern auch einen scheinbar unauflösbaren Widerspruch. Doch was mir als Theologieabsolvent noch halbwegs gelang, gelingt mir Jahrzehnte später nicht mehr. Je mehr ich darüber nachdenke, desto rätselhafter wird die Sache für mich. Aber Gott möchte anscheinend, dass ich mit diesem ungelösten Rätsel zurechtkomme und ihm einfach vertraue. Weiter ab Vers 13. Jesus betet: Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Anhand dieser beiden Verse ist zu erkennen, dass Jesus die Realität durchaus im Blick hat. Er redet vom Hass der Welt, der die Jünger vor allem in späteren Jahren voll treffen wird. Das ändert aber nichts daran, dass Jesus seine Jünger mit Freude, und zwar mit seiner Freude, beschenken möchte. Vers 15. Jesus spricht zu seinem Vater: Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Mancher mag es bedauern, dass Jesus seine Jünger, damals wie heute, in der Welt belässt, obwohl sie dort den Angriffen des Bösen ständig ausgesetzt sind. Das lässt für mich nur den Schluss zu, dass Gott einerseits dadurch geehrt wird, dass Christen eines Tages zu Jesus entrückt werden, aber andererseits wird Gott auch dadurch geehrt, dass sie in den widrigen Umständen der Welt bleiben und sich im Glauben bewähren. Wenn ich mir diese Tatsache wirklich zu Herzen nehme, wird sich in meinem Christsein fast zwangsläufig noch einiges ändern müssen. Denn ich neige dazu, Gott die Ohren voll zu jammern, wenn ich auf irgendeine Weise den Hass dieser Welt zu spüren bekomme. Obwohl der doch meistens kaum mehr ist als eine herablassende Bemerkung eines Nichtchristen oder eine kleine Intrige. Christen in anderen Ländern dieser Welt sehen sich dagegen teilweise mit wirklich blankem Hass konfrontiert. Ich, der ich doch nur wenig unter dem Hass der Welt zu leiden habe, müsste innerlich dazu eigentlich ein Halleluja singen, weil Gott mich einerseits spürbar bewahrt und weil ich andererseits ihn durch meinen festen Glauben ehren kann. Ich habe den Eindruck, dass Christen, die wirklich harter Verfolgung ausgesetzt sind, dies besser verstehen als Christen, die relativ unbehelligt ihren Glauben leben dürfen. Paulus und Silas zum Beispiel fingen im Gefängnis mitten in der Nacht an, Gott zu loben, und zwar so laut, dass die anderen Gefangenen sie hörten. Und das taten sie nicht, nachdem sich die Türen der Gefängniszellen durch ein plötzliches Erdbeben öffneten, sondern schon davor. Denn Paulus und Silas hatten ein ganz sensibles Gespür dafür, dass sie durch ihre tapfere Haltung in einer äußerlich bedrängenden Situation Gott die Ehre geben konnten. Zurück zum Johannesevangelium Kapitel 17 und damit zu dem Gebet Jesu, in dem es um seine Jünger geht, für die sich Jesus vor Gott einsetzt. Ich lese weiter ab Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Hier geht das Gebet Jesu für seine Jünger sozusagen über in ein Gebet für die Gemeinde. Denn Jesus bittet jetzt auch für diejenigen, Zitat, die durch das Wort der Jünger an mich glauben. Nicht umsonst wird im Neuen Testament die Gemeinde auch als Leib Christi bezeichnet. Im ersten Korintherbrief etwa schreibt der Apostel Paulus: Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Nicht nur für Paulus, sondern auch für Jesus ist die Einheit im Glauben äußerst wichtig. Deshalb bittet Jesus in seinem Gebet, dass sie alle eins seien. diejenigen, die als Erste Jesus nachgefolgt sind, und diejenigen, die sich später von ihnen in die Nachfolge rufen ließen. Weiter ab Vers 21. Jesus spricht in seinem Gebet: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Die zuletzt geäußerte Bitte ist nicht so ganz einfach zu deuten. Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Die 11 Jünger Jesu, die nach dem Weggang von Judas Iskariot mitbekommen, wie Jesus hier betet, können eigentlich nicht gemeint sein. Denn erst kurz zuvor hatte Jesus davon gesprochen, dass er nun dorthin gehen wird, wohin sie ihm nicht folgen können. Ich persönlich habe den Eindruck, dass Jesus hier sozusagen einen viel größeren Personenkreis im Blick hat, zumal er davon spricht, dass Gott ihn geliebt habe, ehe der Grund der Welt gelegt war. Ob Jesus hier vielleicht die Gesamtheit aller Wesen im Blick hat, die von Anbeginn an mit ihm in Gemeinschaft leben sollten, also etwa die Gemeinschaft der Engel und der Menschen? Die Menschen mit ihrem freien Willen machten ihm jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung, indem sie sündigten und die Gemeinschaft mit Gott aufkündigten. Aber durch den Opfertod Jesu am Kreuz kann die zerbrochene Gemeinschaft wieder heil werden. Wie gesagt, ob Jesus hier tatsächlich alle Wesen im Blick hat, die seine Herrlichkeit sehen sollen, mit Bestimmtheit lässt sich das nicht sagen. Aber ich habe den Eindruck, dass in Vers 24 nicht nur die Jünger Jesu und auch nicht nur die nachfolgenden Generationen von Christen gemeint sind. Ich komme nun zu den beiden letzten Versen des sogenannten hohenpriesterlichen Gebets Jesu. Sie lauten: Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gerade der letzte Satz rührt mich sehr an. Er bildet nicht nur den Abschluss dieses Gebets, sondern ist zugleich auch der letzte Satz der gesamten Abschiedsrede Jesu, die immerhin 5 Kapitel im Johannesevangelium umfasst. Und worum geht es in diesem letzten Satz? Dass die Jünger Jesu und auch die Christen bis auf den heutigen Tag dieselbe Liebe in sich tragen sollen, mit der himmlische Vater seinen Sohn liebt. Das ist Ansporn und Grund zur Freude zugleich. Aber es beschämt mich auch, weil ich manchmal sehr wenig Liebe in mir spüre. Doch Jesus tritt auch für mich vor seinem himmlischen Vater dafür ein, dass meine Liebe weiter wächst. Davon bin ich fest überzeugt. Sie erinnern sich, das Gebet, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben, wird deshalb auch als hohepriesterliches Gebet bezeichnet, weil es daran erinnert, wie der jüdische Hohepriester stellvertretend für das Volk Gottes vor Gott trat. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass auf dem prächtigen Gewand des Hohenpriesters 2 Onyxsteine angebracht waren. Und in diese Steine waren die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert. Im übertragenen Sinne trug der Hohepriester also das Volk Israel auf seinen Schultern, wenn er vor Gott trat. Nun wird Jesus im neutestamentlichen Hebräerbrief als unser Hohepriester bezeichnet. Unter anderem heißt es dort über ihn: Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Wenn Jesus dabei, wie der Hohepriester im Alten Testament, 2 Onyxsteine auf seinen Schultern tragen würde, dann wären darin gewiss auch ihr Name und mein Name eingraviert. Insgesamt 5 Kapitel umfasst die Abschiedsrede Jesu, über die ausschließlich im Johannesevangelium berichtet wird. Das letzte dieser 5 Kapitel gibt das sogenannte hohepriesterliche Gebet wieder, mit dem Jesus vor Gott, dem Vater, für seine Jünger eintritt. Gehalten hat Jesus seine Abschiedsrede, oder zumindest einen Teil davon, in jenem Raum, der ihm und seinen Jüngern von einem Jerusalemer Bürger zur Verfügung gestellt wurde, um dort in aller Ruhe das Passamahl einnehmen zu können. Dieser Raum wurde sozusagen zu einem Rückzugsort, an dem Jesus seinen Jüngern wichtige Worte mitgeben konnte für die schwierige Zeit, die unmittelbar danach anbrach. Denn schon kurz nach dem gemeinsamen Passamahl wird Jesus gefangen genommen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.